Herzlich willkommen, liebe Tauchen-Talk-Zuhörer. Herzlich willkommen, Christian Wendt. Wir sind heute tatsächlich vor Ort in Berlin in der Kombistraße im Flagship Store von Atlantis Berlin. Mir gegenüber sitzt in seinem eishockeyfälligen Büro Christian Wendt himself. Wer ihn nicht kennt, er wird sich jetzt vorstellen und sagen, wer er ist, wo er herkommt. Was ihn mit dem Tauchen verbindet und alles das, was er uns nicht verrät, das werden wir ihn fragen. Christian, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 3.2. 2.2.?
2.2.
Na, noch besser, ich war meiner Zeit voraus. Wir haben heute
11:36 Uhr.
im Jahr 2023.
Richtig. Oder sozusagen Tag 4 nach der Boot.
Tag 4 nach der Boot, das kommt ja noch als nächstes. Auch diesem Thema werden wir uns später noch widmen. Christian, wer bist du und was treibst du hier in diesem Büro?
Ja, das fragen sich alle meine Kollegen und Mitarbeiter, was er wohl hier so den ganzen Tag tut. Aber irgendwie kriege ich den Tag immer rum. Ja, ich bin Christian Wendt, bin der Geschäftsführer der Atlantis-Gruppe. Tauche schon ein paar Jährchen,
Wie viele Jährchen?
seit 1992.
Du bist wie alt?
51.
Also an dieser Stelle muss man dazu sagen, wer Christian optisch nicht kennt, er sieht aus wie 35, 33 und sieht vor allen Dingen die letzten Jahre, seitdem ich ihn kenne, immer noch so jung geblieben aus. Wie
Das
machst du das?
ist
Wie machst du das?
schön, ne? In so einem bildfreien.
Ja, wir werden das nachliefern. Also ich kann hier mal beschreiben, ein smarter junger Mann.
Oh, jetzt wäre ich gleich ganz rot.
Ich
Aber
hoffe
nochmal,
doch.
das ist ja so ein bildfreies Medium, also perfekt, da kann man auch ruhig ein bisschen dick auftragen.
Ja, machen wir ja in dem Fall.
Genau. Und ansonsten, ja, ich versuche es mit guter Laune, das hält
Mit
jung.
guter Laune.
Ja.
Berliner Charme und gute Laune. Genauso. Zurück zum Tauchen. Was hast du gesagt? 92?
92.
Wie und wo?
Hier in Deutschland ganz klassisch, war vorher Leistungssportler Kanu, in der ehemaligen DDR, war Tauchen nicht so populär oder auch nicht ganz so erlaubt. Dementsprechend natürlich immer so ein bisschen Sehnsucht, einfach zu sehen, was ist da unten. Und dann haben Freunde von mir eine Tauchschule und eine Tauchbasis an der Ostsee aufgemacht, da habe ich gedacht, da bin ich richtig.
Wie war's?
Cool, sehr schön. Habe dann selber weitergemacht und habe dann vom Prinzip her auch versucht, erstmal mit einer Tauchschule an der Ostsee klarzukommen, das war aber ein bisschen brotlos. Und
Woran
hab,
lag's? Weil du es nicht konntest oder weil die
nee,
Ostsee
weil die
nicht so
Ostsee
sexy war?
einfach leider nicht die Schönwettergarantie bietet. Das waren sehr, wir haben sehr, sehr lange, oder betreiben ja heute auf jeden Fall immer noch eine Tauchbasis an der Ostsee. Die Ostsee ist ein bisschen meine zweite Heimat und die Wurzel auch.
Aber die Tauchbasis 92 war nicht auf Fehmarn, oder?
Nein, die war in Rerik.
Alles klar, Rügen.
Die gab es von 1991 bis 2018
Mhm.
in Rerik. Ja, das waren wunderschöne Zeiten. Aber es war auch ganz schnell klar, nur Tauchbasis an der Ostsee reicht nicht.
Brotlose Kunst, wie viele unserer Mitstreiter in der Tauchbranche wissen. Wie bist du dann zu Geld gekommen?
Gar nicht, ich bin ja immer noch im Tauchen. Aber Alex, geht mir wie dir.
Ja, naja, also ich kann nichts sagen. Wie bist du dann zu Geld gekommen?
Immer noch gar nicht. Aber irgendwann fing es eben mit dem ersten Laden an und ein Jahr später haben wir dann wirklich einen ersten ganz kleinen Store eröffnet.
Wo?
Hier in Berlin. Damals noch in der Danziger Straße. Der ganze Laden war ungefähr so groß wie mein Büro. Wenn der Kompressor lief, hat man schlecht verkaufen können, weil es war zu laut. Aber auch das war eine schöne Zeit. Und wir haben eben schon immer sehr aktiv und auch sehr viel ausgebildet. Haben viele Jahre mit der Humboldt-Universität kooperiert und haben
Studenten euch
eigentlich,
sozusagen abgeholt und dann, okay.
genau, haben viel, viel Studentenausbildung gemacht, war damals Sportpunkt im Rahmen vom Sportstudium. Und waren also die ersten 10 Jahre, würde ich sagen, ganz stark Reise- und Ausbildungslastig.
Reiselastig
Wir haben viele, viele Reisen damals schon veranstaltet, auch Studentenreisen. Hatten aber auch schon Kooperationen in die Türkei und dann relativ früh auf die Malediven und haben eben Gruppenreisen veranstaltet, das falsche Wort. Damals war es auch ein bisschen einfacher. Ganz am Anfang gab es das heutige Veranstalterrecht noch nicht, sondern haben eben gerade über die Universität viele, viele Gruppentouren angeboten.
Wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Also wir sind jetzt an dem Status, lass mich kurz rekapitulieren. Du bist Tauchlehrer, du bist Tauchshop-Besitzer und du veranstaltest Tauchreisen. Wie viele Konkurrenz oder wie viel Konkurrenz gab es damals in Berlin, genau in diesem Segment?
Oh, also als wir angefangen haben, gab es, glaube ich, vollzeitbetriebene, mehr oder weniger täglich geöffnete Shops 21.
Wie viel sind es heute?
Ich weiß nicht genau, 3 oder 4.
Wie kam es von damals 21 auf heute 3 oder 4, von denen mindestens 3 wahrscheinlich Atlantis Berlin
Nein,
sind?
Atlantis hat 2 hier in Berlin und dann sind es mindestens 4 oder 5. Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, der größte Teil ist wirklich altersmäßig weggebrochen. Als ich sozusagen ganz früh in meinem frühesten Stadium angefangen habe, waren die Tauchshop-Besitzer damals schon so um die 50. Wenn man sich überlegt, dass es Anfang der 90er Jahre war, ist ganz klar, da ist einfach die Altersentwicklung so, dass viele einfach nicht mehr da sind, weil sie das Rentenalter erreicht haben oder vielleicht auch gar nicht mehr auf dieser Welt sind. Ansonsten gibt es natürlich schon seit vielen Jahren im gesamten Markt eine Konsolidierung. Und na klar, die kleinen, alteingesessenen Tauchshops werden deutlich weniger.
Lass uns mal einen ganz großen Sprung machen. Und zwar auf oder zu dem Punkt, als Atlantis so groß wurde, wie es heute ist. Groß, lass uns mal groß definieren. Atlantis besteht aus wie vielen Zweigstellen? Wie ist die Struktur bei Atlantis? Es gibt ja nicht nur Atlantis Berlin, es gibt ja auch Atlantis Hamburg, Atlantis Freiburg. Und dann gibt es ja noch einen Tauchsport-Onlinehandel. Wie kam es denn zu denen?
Den gibt es auch. Groß ist auch immer sehr relativ. Also vielleicht gleich vorneweg, groß ist überhaupt nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist zufriedene Kunden.
Schönes Zitat.
Ja. Und unser Anspruch ist eben, dass wir das, was wir machen, gerne machen. Dass sich daraus Atlantis so entwickelt hat, wie es heute ist, ist ein positiver Effekt, muss man ganz ehrlich sagen. War nicht immer einfach. Hätte auch andersrum gehen können, aber ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Ne? Auch da muss man ganz ehrlich sein, hatten wir an vielen Stellen. Und an vielen Stellen war es einfach wirklich Leidenschaft und ein bisschen Fleiß. Und ja, wir sind mittlerweile in Deutschland ganz gut aufgestellt, wenn wir die reine Shop-Struktur nehmen wollen. Da gibt es also das Tauchcenter Freiburg, was seit gut 2,5 Jahren zur Atlantis-Gruppe gehört. Dann gibt es hier in Berlin sozusagen den Flagship-Store, in dem wir uns gerade befinden. Und eine Filiale in Steglitz. Und in Hamburg den Danny Mai mit Atlantis Hamburg. Dazu gibt es ungefähr 6 Kilometer von hier den Versand. Das ist also in einem ganz normalen Industriegebiet ein relativ großes Lager und Versand, ein relativ großer Versand. Den gibt es auch schon lange. Also wir haben vom Prinzip her mehr oder weniger mit der ersten Filiale auch angefangen mit dem Online-Shop. Das war also 2005. Und haben seit 2005 immer auf die Parallelstruktur gesetzt. Shop und auch Online-Versand, einfach um die Kunden bedienen zu können, die es vielleicht zeitlich nicht schaffen oder die auch in einer Region sitzen, wo der Fachhandel nicht so stark ist.
Ganz reingekrätscht, was läuft besser, Online oder Fachhandel?
Kann man so gar nicht sagen. Die höchste Bestelldichte kommt immer nicht aus den Regionen, wo wir mit einem Fachshop sitzen. Also wir haben früher zum Beispiel relativ viel nach Hamburg versendet. Ja. Seit Danny Mai in Hamburg die Atlantis-Filiale betreibt, ist das deutlich zurückgegangen. Zumal es da auch einen eigenen Online-Shop nochmal dazu gibt, passend zur Filiale. Also besser oder schlechter ist schwer zu sagen. Der Online-Handel ist nicht ganz so saisonal, sondern das Grundrauschen ist da relativ gleich.
Konstant.
Natürlich mit Peaks, während man im Shop natürlich schon ganz klar eine Winterzeit merkt oder eine Off-Zeit, wo wenig getaucht wird.
Wäre meine Frage gewesen, ob es tatsächlich sowas wie eine Saisonzeit im Tauchshop gibt, damit beantwortet.
Ja, wobei wir eben keinen, anders als man es vom Surfen zum Beispiel kennt oder von vielen anderen Sportarten, wir sind mittlerweile kein Saisonsport mehr. Dadurch, dass eben die Reisemöglichkeiten vielfältig sind und dadurch, dass natürlich auch nochmal ganz, ganz, ganz stark gefördert in der Corona-Zeit, dass das Kaltwassertauchen, das Trockentauchen einen wirklichen Push erlebt hat in den letzten 3 Jahren, ist unsere Off-Season deutlich kürzer und auch nicht mehr so stark ausgeprägt geworden.
Lass uns doch in dem Zusammenhang tatsächlich einfach mal springen thematisch und von der Historie wegkommen und die mir naheliegende Frage stellen, wie habt ihr Corona überstanden?
Ja, ganz gut. War eine harte Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Zum Anfang wussten wir gar nicht, wie uns geschieht. Und wir haben ja am Ende, ich habe es irgendwann ein bisschen verdrängt, aber wir hatten ja 8 Monate den Shop geschlossen insgesamt. Das ist natürlich für ein Unternehmen wie unser, was stark auf Shop setzt und sehr ausgeprägt eben am Kunden arbeitet, recht schwierig gewesen. Trotzdem haben wir es ganz gut überstanden. Wir sind also wieder gut im Rennen. Wir haben eigentlich alle Kunden wieder da, vielleicht sogar ein bisschen mehr als vorher. Mhm. Manchmal so das Gefühl, also wir haben es überstanden und wir hoffen, dass es nie wiederkommt.
Jetzt habt ihr das Glück, dass ihr groß seid und es durchgestanden habt. Wie siehst du die allgemeine Marktsituation jetzt in Deutschland beispielsweise, was den Tauchsportfachhandel nach der Corona-Krise angeht?
Also ich glaube, dass alle Fachhändler, die wirklich ein solides Geschäft betreiben und eine Tauchschule, Tauchausbildung und einen stationären Verkauf betreiben, dass die das genauso gut überstanden haben. Weil wir haben, und das wird jeder bestätigen können, einen Riesenboom in der Ausbildung.
Mhm. Ja, und wenn man jetzt, zu dem Zeitpunkt meinst du?
Jetzt und vor allen Dingen direkt nach Corona, okay, und auch schon während Corona. Klar, war kein Reisen möglich, Alternativen waren auch schwer da. Dementsprechend hat Ausbildung eine ganz andere Wertschätzung erfahren. Und anscheinend aus der Erfahrung heraus, was ja auch so ist und wir schon lange wissen, ist, dass natürlich eine gute, solide Weiterbildung beim Tauchen den Sport noch attraktiver macht für den, der ihn ausübt. Und deswegen denke
jetzt, ich... Jetzt habe ich dich einmal da und kann auch sagen, kann dir die Frage direkt stellen. Wie gesagt, wir springen thematisch mal ein bisschen, weil es sich aus dem Gespräch heraus ergibt. Na klar. Ist Tauchausbildung in Deutschland zu günstig?
Ja.
Was müsste sie denn kosten?
Oh, ich würde es gar nicht so festmachen wollen. Das ist grundsätzlich die Ebene liegt zu tief in meinen Augen. Es hat sich ein bisschen gegeben, aber man kann fast nichts vergleichbar so günstig lernen wie Tauchen. Und sowohl das Setup, was dahinter steht, als auch die Leistung von dem, der es anbietet, ist eigentlich deutlich höher zu bewerten, als das, was im Augenblick dafür verlangt wird.
Wie können wir das ändern? Wir als Tauchbranche?
Wir können eigentlich immer nur wieder unsere Wertigkeit herausstellen.
Preise anheben.
Ja, Preise anheben ist das eine. Man muss schon begründen, warum eine Sache auf einmal mehr kosten soll, als sie vorher kostet hat, wenn die Leistung sich nicht verändert. Ist auch schwer für einen Endverbraucher zu verstehen, dass er vorher einfach grundsätzlich zu wenig bezahlt hat. Das merken wir in vielen Bereichen, das ist nicht nur bei uns so. Und im Rahmen von diesem allgemeinen Preisdruck muss man da auch vorsichtig damit umgehen. In meinen Augen, man kann einfach die Leute auch nicht überlasten, weil zurzeit ist es schon schwierig für alle.
Also bleiben wir jetzt beim Preis. Gefüge so, wie wir vor Corona waren.
Nein, da sind wir ja schon weg von. Also da muss man.
Ist es teurer geworden?
Ja, ist teurer geworden. Eindeutig. Muss ja auch.
Ausrüstung, Ausbildung, wie viel Prozent teurer Aufschlag? Bei euch jetzt beispielsweise?
Bei Ausrüstung ist es ein bisschen schwer zu sagen. Wir kriegen mehr oder weniger halbjährlich neue Preislisten, weil auch unsere Lieferanten natürlich an China, an Rohstoffpreisen, an Energiepreisen hängen und manchmal auch schon ein bisschen vorausdenken, habe ich das Gefühl. Dementsprechend reden wir bei Ausrüstung von zwischen 20% und 80%.
Bricht uns das nicht das Genick, was unsere Kunden angeht?
Nee, ich habe nicht das Gefühl, weil wir das ja in allen Bereichen erleben gerade.
Okay. Ja. Wird es weniger werden an Nein. Tauchinteressierten?
Nein, ich glaube nicht. Wir sind ja zum Glück schon lange eigentlich ein recht nachhaltiger Sport. Und gerade in der Tauchausrüstung, jeder Taucher weiß das eigentlich, so eine Ausrüstung, die hält sehr, sehr lange. Ausrüstungsteile werden langsam nachgekauft und eine klassische Tauchausrüstung, wenn ich sie mir heute kaufe, habe ich auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre weitestgehend Ruhe damit. Ne? Klar, Computer werden schnelllebiger, das ist normal, weil die Technologien sich verbessern, aber alles andere hält sehr, sehr lange und bei einer guten Wartung, und auch das ist ja zum Glück schon immer Bestandteil von einem Service eines guten Tauchshops, hält eine Ausrüstung sehr lange und damit sind wir sehr nachhaltig. Deswegen glaube ich, ist die Investition in Tauchausrüstung nicht das große Problem.
Weil du den Stichwort gebracht hast, Service, wie schaut es bei euch in den Centern aus? Im Optimalfall bin ich rundum versorgt, wenn ich was kaufe bei euch?
Ja, natürlich. Natürlich. Also wir bieten an allen Stationen vernünftigen Service an. Wir haben hier zentral eine Neopren- und Trockentauchwerkstatt zu sitzen, die natürlich von den anderen Filialen mitbedient wird. So dass wir also auch da nachhaltig und im Kundeninteresse arbeiten können. Und Atemreglerwartung, Batteriewechsel bieten alle Filialen von uns an.
Okay, also Rundumservice sozusagen. Bevor wir jetzt zum weiteren Rundumservice kommen, lass uns vielleicht nochmal auf Nachhaltigkeit zurückkommen, und zwar die Nachhaltigkeit eines Tauchers. Wie haltbar ist denn der Taucher heutzutage im Vergleich zu früher?
Auch schwer zu sagen. Wir haben nicht mehr den Taucher, den wir vor 20 Jahren hatten, der eben Tauchen als neben der Arbeit als zweiten Lebensinhalt definiert.
Wen haben wir denn heute?
Heute haben wir interessierte Menschen, die wahrscheinlich neben anderen Sportarten auch tauchen. Mit mehr oder weniger stetiger Regelmäßigkeit.
Tut uns das gut oder tut uns das schlecht?
Das tut uns gut. Das macht uns auf. Das zwingt uns ein bisschen breiter zu gucken und das macht uns frischer, definitiv.
müssen daraufhin wir vielleicht tatsächlich auch umdenken und das Tauchen anders präsentieren. Also wir beispielsweise als Medien oder ihr halt tatsächlich als direkter Kundenkontakt, wo du sagst, das Tauchen ist mehr als nur tief, kalt und die Zahl auf dem Tauchcomputer, die besonders
drauf ist. Das ist auch tief, kalt. Nein, wir müssen uns selber anders wahrnehmen und anders präsentieren. Wenn wir Tauchen mal uns ein bisschen aus unserer Branche rausstellen und mal gucken, ist Tauchen überall ein Medienthema. Man sieht es überall, es wird überall als Transportmedium verwendet. Ja. Ne? Schöne Bilder unter Wasser sieht man im Fernsehen jeden Tag eigentlich und auch in großflächigen Werbung, haben nur nie direkt mit dem Tauchsport zu tun, sondern werden verwendet. Dass also mehr Wasser hochinteressant ist, und zwar für auch alle Teile der Bevölkerung, die nicht tauchen, das ist schon sehr sichtbar, nur irgendwie verstehen wir als Taucher es nicht.
Also wir müssen an unserer Wahrnehmung arbeiten, beziehungsweise Wahrnehmung, Außenwahrnehmung.
An unserer Außendarstellung. Ne? Wir sind viel, viel mehr, als wir darstellen in meinen Augen. Mir fällt es ganz doll auf, gerade in diesen Nachhaltigkeitsthemen. Hm. Einem Taucher muss ich nicht erklären, dass wir zu viel Plastik auf dieser Welt haben. Ja. Jeder, der irgendwo mal, also die Diskussion gibt es eigentlich nie. Immer wenn es um Plastikvermeidung geht, versteht das ein Taucher sofort. Ja. Wenn ich mich woanders umgucke, ich mache ja noch ein paar andere Sportarten und bin da sehr aktiv, auch beruflich, da sind wir noch ein Stückchen weit weg davon. Die verstehen es noch gar nicht, weil sie diese Sichtweise nicht haben. Also wir und da sind wir bei der Nachhaltigkeit. Mhm. Klar, wir hinterlassen auch irgendeinen Fußabdruck, Reisen, Boote, die rausfahren, gar keine Frage. Ich glaube aber, das hält sich sehr in Grenzen und die Aufklärung, die wir betreiben, die ist schon so, dass wir also durchaus nachhaltig sind.
Also können wir sagen, wir sollten letztendlich vielleicht aufgrund dessen, dass wir tatsächlich im direkten Kontakt mit den Auswirkungen einer Nicht-Nachhaltigkeit stehen, das mehr in den Vordergrund stellen und uns vielleicht dadurch mehr etablieren?
Oh, jetzt hat er komplizierte Sätze, Herr Alex.
Pass auf. Sollten wir einfach sagen, dass wir die geileren Menschen sind, weil wir Taucher sind und sehen, was die Auswirkungen sind und sollten daher hingehen und sagen, pass auf, wir sind Taucher. Wir können der Natur besser helfen, beziehungsweise euch sagen, wie scheiße es der Natur geht.
Ja, also wir können auf jeden Fall sagen, wir verstehen es besser, weil wir es sehen. Ne? Und nur, was ich sehe und wahrnehme, verstehe ich. Und was ich verstehe, kann ich dann ändern oder verbessern. Dementsprechend sind wir einfach bildungstechnisch und aufklärungstechnisch in unserer Sportart ein Stück weiter als, nicht als alle, aber als viele andere Sportarten.
Also sollten wir uns doch unter dem großen Fazit sollten wir, unsere Anstrengung als Tauchbranche sollte dann demnach sein, dass wir so viele Leute wie möglich ins Wasser bringen, zum Tauchen bringen, um der Nachhaltigkeit Nachdruck zu verleihen, der Notwendigkeit der Nachhaltigkeit.
Absolut, absolut. Und natürlich auch, um einen soften Sport auszuleben.
Kriegen wir das hin?
Wir arbeiten dran.
Arbeiten. Nachhaltigkeit, kaltes Tauchen, bringt mich wieder zum anderen Punkt zurück. Ich habe ja gesagt, wir springen in dem Gespräch. Nun besteht das Atlantis-Konglomerat natürlich nicht nur aus Shops.
Nein, wir haben Tauchbasen.
Richtig. Wo wären denn die?
Fangen wir ganz oben im Norden an. Da sind wir nochmal in der Ostsee auf Fehmarn. Mhm. Der Danny betreibt eine sehr schöne Basis, hat tolle Wracks in der Umgebung, macht Ausfahrten mit Zodiacs. Sehr lohnendes Tauchziel. Hat noch eine zweite Dependance am Hemmoor. Macht da natürlich tief. Schön und kalt. Hm. Dann haben wir hier in Brandenburg zwei Tauchbasen, und zwar einmal am Stechlinsee. Ich glaube, da ist der Name Programm, das muss man nicht großartig erklären. Ja. Das Besondere da ist, dass wir da auch ein kleines Ressort betreiben. Das ist ganz einfach, aber sehr, sehr schön. Und für jeden, der so ein bisschen gerne in der Natur ist, ist es ein Kleinod, der fährt da gerne hin. Und dann haben wir Berlin nah am Ruhlesee, ein Gewässer, das ist recht flach, aber ganz toll bewachsen. Direkt daneben eine Wasserskianlage, das ist so perfekter Wochenendausflug für die ganze Familie eigentlich. Gehen wir dann weiter in den Süden, haben wir klar Freiburg. Hm. Freiburg hat sehr schöne Tauchmöglichkeiten in der Umgebung. Und da ist ein bisschen ein anderes Konzept. Da gibt es jedes Wochenende eine Ausfahrt. Hm. Das heißt, da kann man sich als Taucher einfach anschließen, wenn man keinen Buddy hat oder wenn man Ausbildung dazu haben will, fährt man einfach mit. Die fahren immer in ganz unterschiedliche Gewässer.
Über Landesgrenzen teilweise sogar hinaus.
Genau.
Habe ich jetzt auch mitgekriegt.
Genau. Da gibt es also jetzt weiß gar nicht, in 14 Tagen, glaube ich, sind sie am Weißen See in Österreich, machen Eistauchen. Ja. Aber eben auch Nahziele, so im Umkreis von 100 Kilometer. Und Freiburg hat auch eine kleine Tauchbasis am Thunisee. Da wird aber mehr Ausbildung drin gemacht.
Okay. Und dann habt ihr ganz aktuell und ganz groß noch, berichtige mich, wenn ich falsch liege, ein Tauchressort auf Bali.
Richtig.
Also das hat es damit auf sich.
Genau. Roger Tours ist ja unser eigener Tauchreiseveranstalter.
Also an dieser Stelle nochmal für alle Zuhörer, wir haben nicht nur zig Tauchshops, zig Tauchbasen, wir haben auch noch einen eigenen Reiseveranstalter. Nur um das Konglomerat Atlantis mal ein bisschen hier...
Ja, ich muss wieder...
Also
wir haben nicht zig, sondern wir haben gute. Wir haben einige gute. Mhm. Und wir haben natürlich auch einen kleinen, aber feinen Reiseveranstalter, der natürlich versucht, sehr individuell und sehr auf den Kunden hinzuarbeiten, des Roger Tours. Mhm. Roger Tours veranstaltet Gruppenreisen. Das ist so ein bisschen unsere DNA, da kommen wir her mit dem Reisen. Da sind wir auch sehr, sehr gut drin. Das heißt, wirklich exklusive Ziele mit einer ganz passenden Betreuung. Das ist ja das Problem, das alle Taucher haben. Ich möchte eine Safari machen oder ich möchte an ein exotisches Ziel, weiß aber nicht so richtig. Und jetzt taucht vielleicht nur einer oder auch beide tauchen, aber ja, irgendwie muss man sich immer so der Basis unterordnen und dem, was da ist. In der Gruppe habe ich halt immer ein bisschen die Macht der Gruppe und man kann einfach auf jeden Kundenwunsch individuell eingehen. Um es ganz einfach zu machen, du hast einen Top-Spot irgendwo in Indonesien und der Tauchgang war wirklich schön und ich muss jetzt nicht dem Tour-Shuttle folgen und einfach weiterfahren, sondern wenn die Gruppe sagt, Mensch, lass uns hier bleiben, dann bleiben wir da und machen einen zweiten und auch einen dritten da, wenn alle das wollen. Das macht das Reisen ein bisschen attraktiver und das Ganze ein bisschen homogener und das Erlebnis einfach größer und schöner. Oft finden sich feste Gruppen zusammen, die jedes Jahr miteinander fahren. Die sehen sich einmal im Jahr auf dem Schiff oder auf der Tauchbasis, aber die kennen sich nachher schon gut. Das ist der eine Teil von Roger Tours und der andere ist eben, dass Roger Tours alles das, was die Atlantis-Gruppe irgendwie anbietet, veranstaltet. Das heißt, jeder, der mit uns Eistauchen geht, jeder, der mit uns auch nur auf eine Floßfahrt an die Feldberger Seenplatte geht, ist eben auch reiseveranstalterisch versichert. Ne?
Was ein großer Pluspunkt ist, muss man an der Stelle sagen.
Ja,
das ist gerade für den Deutschen an sich, der Pauschalreise lieben ist, ist genau sowas auch das Rundum-Sorglos-Paket, muss man dazu sagen. Lass uns bitte nochmal zurück nach Bali kommen. Wie kam das?
Genau, also Roger, ein ganz, ganz, ganz alter Freund, langjähriger Freund, Roger Winter, ist irgendwann nach Bali ausgewandert. Sein Sohn hat ein Ressort betrieben in Bali und irgendwann war es jetzt soweit, dass aber die kleine Tochter von René eingeschult werden sollte und er wollte gerne, dass sie in Deutschland zur Schule geht. Mhm. Dementsprechend gab es ein sehr schönes, von uns sehr gut gebuchtes Ressort auf Bali. Natürlich schwierige Corona-Zeit. Ne? Indonesien war ja auch mehr oder weniger 2 Jahre komplett
geschlossen. Gerade Bali, genau.
Gerade Bali. Für uns aber natürlich eine Herzensangelegenheit. Wir waren alle ganz oft da. Das ist ein bisschen wie nach Hause fahren. Also gab es eigentlich nur einen Weg, das heißt, wir als Roger Tours haben praktisch dieses Ressort übernommen und betreiben es jetzt im Sinne so weiter und bauen es natürlich aus, haben einen Fokus noch mal mehr aufs Tauchen gelegt und haben dann ein sehr, sehr, sehr kleines, feines Ressort, wo sich Taucher sehr wohlfühlen.
Das ist doch schon mal sozusagen die Kette geschlossen, also nicht nur ein Reiseveranstalter, sondern ein eigenes Ressort. Gibt es derlei auch in Europa?
Wir haben einmal natürlich das Ressort am Stechlinsee.
Abgesehen von Deutschland,
und außerhalb Deutschlands? Wir arbeiten ganz intensiv mit Björn Aquanautik Elba zusammen. Das ist eine Kooperation, eine sehr langjährige. Wir haben zusammen mal angefangen auf Elba. Björn hat es dann weiter betrieben und immer mehr ausgebaut. Das ist wirklich schön. Und seit diesem Jahr hat er auch einen Campingplatz noch in der Bucht. Mhm. Also eigentlich Björn ist sozusagen der Herr der Bucht und das Tauchen da ist wirklich fein und schön und auch die ganze Anlage sucht eigentlich seinesgleichen. Und wenn jemand also ein Mittelmeerziel sucht, auch wieder für die ganze Familie, ist er genau da.
Das klingt auch klasse. Über Roger Tours buchbar.
Na, selbstverständlich.
Na klar.
Dazu muss man aber sagen, kann man ja auch,
kann man auch so.
Na, man kann es direkt machen.
Ja.
Elba ist ein klassisches Autoreiseziel. Man kann also sehr gut mit dem Auto hinfahren. Die Fähre geht eine Stunde, ist bezahlbar. Und fliegen geht über Pisa oder so. Direkt nach Elba kann man nicht fliegen. Dementsprechend kann man da gut mit dem Auto hinfahren, dann kann man es auch direkt bei Björn buchen. Aber geht auch über uns, gar kein Problem.
Inwiefern beeinflusst du persönlich das Kaufen oder Nicht-Kaufen, Zukaufen oder Erweitern des Atlantis-Segments? Bist du der Herr über alles oder stehst du tatsächlich, hast du beratend noch Leute zur Seite, die sagen, das solltest du machen oder lass das lieber sein? Entscheidest du allein?
Oh, schwierige Frage. Also es gibt keinen externen, sagen wir mal so. Es gibt niemanden von außen, der da irgendwie beratend fungiert, oder es gibt auch keine stillen Gesellschafter oder irgend sowas, sondern das sind wir hier schon allein und wir beraten eigentlich grundsätzlich im Team, okay, und entscheiden dann.
Gab es schon mal eine Fehlentscheidung?
Och, ganz viele, na klar.
Welches war deine beste?
Die gehören dazu.
Also nicht deine beste Fehlentscheidung, sondern tatsächlich, was bis jetzt betrachtet, war deine beste Entscheidung?
Schwierige Frage.
Was Nein, war die ist ganz einfach.
Nein, eigentlich waren alle Entscheidungen langfristig bis jetzt in Ordnung. Und die beste Entscheidung ist, glaube ich, konsequent wirklich aufs Segment Tauchen zu setzen und nicht irgendwie sich da zu verzetteln oder zu versuchen, sondern genau dieser Fokus, Tauchausbildung, ein solider Ausrüstungsverkauf, Reisen und ein Online-Shop in dem Konglomerat und alles schön zusammen. Das ist, glaube ich, ein bisschen unser Weg. Und da bekommen wir auch recht an der Stelle.
Zumindest von der Größe her und von der Außenwahrnehmung auf alle Fälle. Wo steht Atlantis in 5 Jahren?
Gute Frage.
Glaskugel, komm.
Reden wir in 5 Jahren nochmal drüber.
Naja, das können wir immer noch machen. Was denkst du jetzt?
Ich kann es sogar nicht sagen. Wir sind nicht aggressiv auf Expansion aus, sondern immer wenn sich irgendwas ergibt, dann machen wir das. Ich glaube nach wie vor, dass dieses Shop- und Flex-Store-Konzept sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube nach wie vor, es gibt keine Alternative zum klassischen Tauchshop. Der muss erhalten bleiben und wir werden auch alles dafür tun und werden eventuell uns da sogar noch erweitern. Sehe aber auch das Online-Segment genauso zu erhalten und würde natürlich im touristischen Bereich, im Tauchen selber, immer nachinvestieren, wenn es Sinn macht.
Okay. Also bis jetzt alles gut, wie es war und auf der Basis weiter.
Genau.
Pi mal Daumen. Keine abschließende Frage, Zwischenfrage. Kann man mit Tauchen, das reich werden wirst du mir nicht beantworten, kann man mit Tauchen seinen Lebensunterhalt bestimmen? Ach, du bist schon reich. Ja?
Also reich werden kann man damit bestimmt nicht, wobei reich ja immer eine sehr relative Frage ist. Man kann davon leben, man kann davon auch vernünftig leben. Mhm. Und also der Grund, und das Thema haben wir hier im Haus auch immer wieder, warum ich mal gemacht habe und warum ich es heute noch gern mache, ist, dass ich jeden Tag gerne hingehe. Kann mich noch ganz in grauer Vorzeit, weiß ich noch, dass ich Sonntagmittags schlechte Laune hatte, weil ich wusste, ich muss Montag wieder zur Arbeit. Und seit ich Tauchen mache, habe ich eben nicht, sondern eigentlich ist mir egal, ob Sonntag ist, ob Montag ist. Und na klar, es ist viel Zeit. Und es sind eben, klar, Wochenenden sind ganz normale Tage für uns. Aber irgendwie geht man gerne hin und auch alle Kunden kommen gerne zu uns. Das heißt, hier muss niemand hin, sondern hier geht man gerne hin. Und ich glaube, das ist so der Punkt. Und das vielleicht, also wenn man Reichtum beschreiben will,
dann ist das fast schon der Reichtum. Das
wird wahrscheinlich der Reichtum. Und wenn wir es von der Seite aus betrachten, ja, dann kann man mit Tauchen reich werden.
Wie lange bist du noch reich?
Schauen wir mal.
51.
Ja.
Also wie gesagt, an alle Zuhörer, der Mann sieht aus wie 35. 51, wie lange kannst du noch tauchen? Wirst du noch tauchen können?
Ach, also einer meiner Lieblingsgäste und mein ältester Gast ist der Klaus. Der fährt eigentlich auf jede Gruppentour mit, die ich auch selber mache. Der Klaus wird in diesem Jahr 80 und taucht jeden Tauchgang mit. So, und das vom Prinzip her die Benchmark, die wir uns immer alle setzen in der Gruppe. Wenn wir alle so bleiben wie Klaus, dann ist die Welt eigentlich in Ordnung und dementsprechend ist schon noch ein bisschen Luft.
Wann warst du das letzte Mal mit Klaus tauchen?
Im März letzten Jahres.
Wo?
Auf den Malediven.
Wie war's?
Nee, stimmt gar nicht. Oh. Falsch. Jetzt im Oktober in Indonesien, da war er auch mit.
Wo? Bali?
Nein, in Südindonesien. Auf der Seahorse, also eine Tour, die in Ambon gestartet ist, runter bis Saumlaki und dann hoch bis Raja Ampat.
Das klingt sehr schön. Suchst du dir deine Reisen andersrum? Kommen wir mal zum Taucher. Lass uns jetzt also wie gesagt, das Geschäftliche. Vielen Dank für die teilweise sehr ausführlichen oder auch persönlichen Einblicke, was das Geschäft angeht. Lass uns zum Abschluss zum Tauchen kommen. Der meist überschätzte Tauchplatz deiner Meinung nach? Spot, Region.
Oh, schwer.
Ja, hat ja niemand gesagt, dass es hier leicht wird.
Schwer. Also überschätzt finde ich ganz schwierig. Also jeder Spot hat zu jeder Zeit seine Berechtigung. Und mach es mal anders. Ich erzähle dir mal von meinem Lieblingsplatz.
Alter, die Frage ja, stellt doch jeder.
Klar. Aber ich mache es trotzdem so. Das Blue Corner, Palau.
Mhm. Ne? War ich noch nie. Ist bestimmt schön. Kannst du mir viel erzählen.
Sehr schön. Also war schon ganz oft in Palau. Ist so eine von meinen Lieblingsdestinations. Wir gehen immer auf eine ganz, ganz einfache Insel, recht weit draußen. Cape Island nennt die sich. Wird über Roger Tours natürlich angeboten.
Natürlich.
Hat den Vorteil, man ist am Blue Corner relativ dicht dran. Blue Corner ist ein Tauchplatz, der ist für viele Haie bekannt. Mittlerweile findet man recht ähnliche Plätze auf den Malediven auch so. Aber Blue Corner ist schon mal besonders. Blue Corner ist ein wunderschöner Tauchplatz, wenn man den morgens um 6 macht, weil dann liegt man alleine da. Und wenn man den nach 15 Uhr macht, dann ist man wieder alleine da. Dann ist er wirklich toll. Kommt man da in der Mittagszeit hin, dann sind alle Basen aus Palau am Blue Corner und man liegt da irgendwie mit gefühlt 40 kleineren Booten. Also Blue Corner für mich ganz persönlich.
Morgens und nachmittags.
Einer unter meinen Top 3 weltweit.
Bist du so ein Haifreak?
Auch. Nicht nur, aber auch. Aber unter den Top 3 morgens und nachmittags. Vollkommen überschätzt mittags.
Na, da haben wir es doch. Der absolut überschätzte Tauchplatz, Blue Corner. Also ihr habt es jetzt offiziell gehört, der absolut überschätzte, das ist ein schwieriges Wort, Tauchplatz ist Blue Corner.
Das klassische Beispiel für Presse, ne?
Richtig.
So funktioniert, genau, so funktionieren
diese Medien. Diese Aussage ist alles zitierfähig. Dein Traumtauchgebiet, in dem du noch nicht warst und gern mal warum hinwollen würdest?
Oh, da gibt es einige, aber so...
Die Top 3?
Okay, wir fangen mal mit den Top 2 an, die habe ich auf der Uhr. Galapagos fehlt mir bislang komplett, fahre ich jetzt im Frühjahr, freue ich mich sehr drauf. Französisch-Polynesien fehlt mir auch, hatte ich schon mal geplant, ist gerade meine Tochter geboren worden. Dementsprechend durfte der Frank hier aus dem Shop die Reise übernehmen, war auch sehr traurig, wie man sich vorstellen kann.
Mitarbeiter bei dir müsste man sein, ja.
Ja, musste ihn lange überreden.
Denke ich mir.
Und weil es so schlecht war, hat ja drauf gleich nochmal gefahren, dementsprechend...
Ja, das muss hervorragend schlecht gewesen sein.
Fehlt es mir noch. Ne? Und so eine ganz persönliche Challenge, die ich gerne machen würde, wäre Bikini.
Frax. Alles ganz schön warm bis auf Galapagos. Also Galapagos kann ich an der Stelle sagen, da bin ich dir voraus. Wenigstens einmal. Ist tatsächlich einer der tollsten Spots, weil man da alles vereint kriegt, wo man sonst weltweit einzelne Reisen anbieten muss. Mhm. Du gehst mit Robben tauchen, du gehst mit Pinguin tauchen, du gehst mit Mondfisch tauchen, du gehst mit einem riesengroßen Walhai tauchen, du gehst mit Haien tauchen. Das Einzige, was du nicht hast, sind schöne Korallen. Mhm. Aber das Alternativprogramm ist schon gut. Und, man sollte es nicht vergessen, Überwasser.
Okay.
Hammer.
Ja, also ich bin gespannt. Freue mich sehr.
Wie lange bist
du? Gut 14 Tage.
Nautilus?
10 Tage auf der Masterfleet.
Mhm.
Und dementsprechend nochmal 8 Tage im Land.
Sehr schön, freu dich drauf. Französisch-Polynesien wäre auch, das muss ich an der Stelle auch sagen, also mein größter, ich muss es ja einbringen, obwohl ich uninteressant und es niemand interessieren wird, mein größter Traum ist es tatsächlich endlich mal mit Buckelwalen zu schnorcheln, zu tauchen, was auch immer. Mhm. Weil dann ist für mich wirklich die Liste abgehakt.
Okay.
Mein schlimmstes Erlebnis war mein erster Tauchgang auf den Malediven, bringe ich jetzt auch mal mit ein. Hanifaru Atoll.
Mhm.
Meine allererste Dienstreise, offizielle Dienstreise als kleiner Volontär von Unterwasser. Da bin ich ins Wasser geschmissen worden und hatte Manta Trains, also noch und nöcher und 5 Walhaie. Erster Tauchgang und man hat mir gesagt, du kannst jetzt eigentlich wieder nach Hause fahren. Die hatten recht. Wir hätten das restliche Tauchen sparen können.
Komplett überbewertet. So bist du aber Journalist geworden, oder?
Genau deswegen. Ja. Und ich wieder rausgekommen. Einfach hängen geblieben.
Den
genau. Absprung nicht
es gab,
geschafft.
Es gab den Höhepunkt gleich zum Anfang und seitdem wird es immer ein bisschen schlechter.
Aber so ist es.
Ja. Aber
ja,
geht ja von ganz oben nach unten. Also.
Ja. Der Weg nach unten ist noch. Und ist ja bekanntermaßen tief. Stimmt. Die unendlichen Weiten des Lebens. Bevor wir jetzt noch weiter philosophisch werden, welche Frage drängt sich mir denn noch auf? Die größte Umweltsünde im Tauchen, deiner Meinung nach?
Schwierig.
Ich kann dir helfen, meine wäre tatsächlich die Erfindung des Neoprenanzugs.
Ja, aber ohne wäre auch schwierig.
Naja, schon, aber da muss man sich was anderes einfallen lassen.
ja. Also fällt es mir wirklich schwer. Ich sehe uns als Taucher nicht in dieser Kategorie super umweltschädlich. Da werden wahrscheinlich Naja, also jetzt nicht bei den Zuhörern, weil die interessieren sich ja fürs Tauchen, sonst wären sie schon lange weg.
Ja.
Aber da gibt es sicherlich andere Meinungen, aber das ist eben meine persönliche. Irgendeine muss man ja dazu haben. Und ich sehe uns nicht als das große Umweltproblem. Ich glaube, dass wir unsere Umweltprobleme sind so über Technologien lösen müssen. Mhm. Zu denen muss man bereit sein, natürlich, aber Verzicht wird eher schwierig. Und nochmal, da wiederhole ich mich jetzt, Aufklärung ist die Grundformel für alles. Und erst wenn ich eine vernünftige Aufklärung betreibe und wenn ich weiß, wo mein Problem ist, dann kann ich es lösen. Und das wird niemals funktionieren, dass man den Leuten sagt, ihr dürft nicht mehr. Das klappt nicht.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir im Tauchen, ich fahre auch gerne Ski, auch das ist eine riesen Umweltsünde, brauchen wir uns nichts vormachen. Und ich akzeptiere jeden Vegetarier und Veganer. Für mich wäre es kompliziert und schwierig, dafür esse ich zu gerne Fleisch, bin aber eben der Meinung, dass überall Maßhaltigkeit die Lösung dafür ist, dass man es eben in einem vernünftigen Maß betreibt. Das ist mit dem Tauchen ganz genauso. Ich muss eben gucken, dass das Fliegen in einem vernünftigen Rahmen bleibt. Auch da ist aber Technologie gefordert in meinen Augen, weil Mobilität ist ein Teil unseres Lebens. Ich glaube, ich muss einfach schauen, dass ich nicht übertreibe, was Motorisierung und Strecken bei Ausfahrten betrifft, sondern dass das ein vernünftiges Verhältnis behält. Und da wäre vielleicht die Umweltsünde, so was kennen wir halt leider aus dem Rotmeergebiet oder so. Ich muss eben schauen, dass ich nicht zu viel Schaden betreibe bei dem, was ich mache, um ein Hotel zu bauen oder. Und wenn, also jetzt, das fällt mir aber erst im Gespräch so ein, also wenn du mich nach einer Sünde fragst, dann sind es diese Bauruinen, die das ganze Rote Meer entlang stehen.
Okay.
A, hässlich und B, eben völlig falsch konzipiert. Ist jetzt so, wird sich vielleicht A, löst sich selber im Laufe der Jahre, weil es sind ja Ruinen, aber das ist so, was mich zum Beispiel sehr, sehr stört.
Was würdest du mir entgegnen, wenn ich sage, wir sind, also du hast ja gerade gesagt, wir sind nicht wirklich schuld. Was würdest du mir entgegnen, wenn ich sage, wir als Taucher sind viel zu langsam und zu träge und viel zu bequem, um wirklich aktiv was zu ändern, um aktiven Umweltschutz zu betreiben, um aktiv einzufordern?
Das ist mir viel zu allgemein, viel zu großer Allgemeintitel, wenn ich ehrlich bin. Sehe ich so nicht.
Siehst du nicht?
Nee, sehe ich nicht. Ich finde schon, dass wir über Eco-Ressource und dass also unsere Bestrebungen in die Richtung schon sehr gut sind. Und nimm deinen Müll von den Malediven mit, da waren wir die Ersten. Na, wenn man überlegt, wie viel Urlaub da gemacht wird, die Taucher waren die vom Prinzip her schon vor 20 Jahren angeprangert haben und dafür gesorgt haben, dass zum Beispiel das da nicht passiert, bis hin zu Beach-Cleanings und. Das ist alles Zeug, was nicht von einem Taucher da drin liegt. Und im Gegenteil, also nochmal, wenn man das gegeneinander aufwiegen würde, was wir versuchen in Ordnung zu bringen und was wir selber als Taucher für einen Schaden machen, glaube ich, sind wir eine total umweltgerechte Sportart. Und wenn wir mal die Wassersportarten nehmen, also egal, ob es Boote sind oder Angler oder, ich glaube, da sind alle viel mehr dabei Schaden zu machen, als wir, man hört uns nicht, man sieht uns nicht, wir bringen nichts ein, wir nehmen nichts raus und wir bewegen uns, jedenfalls mit einer guten Ausbildung, auch noch extrem ressourcenschonend. Also ich sehe uns als Taucher nicht in diese Kategorie des Umweltwerkes, gar nicht, im Gegenteil. Ich glaube, wir sind eine sehr nachhaltige und sehr umweltschonende Sportart.
Das perfekte Schlusswort. Christian, an dieser Stelle, wer uns bis jetzt noch zugehört hat, herzlichen Glückwunsch.
Ja, wäre ich jetzt auch erstaunt, aber
wir
vielleicht fängt ja auch jemand von hinten an.
Ja, das kann man kann ja spulen.
Genau, ein Glück.
Und vielleicht machen wir noch einen Link, www.tauchen.de oder so, oder bei euch auf der Seite.
Vielleicht könnte man ja auch so Pfeile setzen, da ist interessant, da ist interessant,
ja?
da ist interessant,
ja?
der Rest
gut,
ist eigentlich gute Idee, nur...
Gute Idee. Spulen, ne? Also hier spulen.
Ja, oder man macht einfach, da hat Alexander geredet und da Christian.
Ja, es wird recht eintönig.
Ja, stimmt.
So, in diesem Sinne, liebsten Dank für dieses Gespräch. Das kann man bestimmt in Streitthemen oder was auch immer, ich habe da schon ein paar Ideen, so ein paar Talkrunden vielleicht unregelmäßig ab und zu mal wieder machen und sich zu Themen äußern. Halt, vergiss es. Nein, wir müssen weitermachen. Entschuldigung an dieser Stelle.
Für alle anderen.
Kurzer Rückblick. Boot 2023, dein Fazit?
Haben wir ja schon. Jeder ist ja fast jeden Tag auf deiner Seite, deswegen haben bestimmt alle das schon gehört, aber Boot war gut. Boot war gut, es war eine wunderschöne Boot, sie war super besucht, es war eine tolle Stimmung, sowohl unter den Kollegen als auch von allen Gästen und Kunden, die bei uns waren, war es wirklich eine richtig gute Stimmung und wir haben alle irgendwie anscheinend doch die Boot wieder gebraucht. Und na klar, für jeden, der da so wie ich irgendwie seit 28 Jahren 1 bis 2 Wochen jährlich in der Halle verbringt, ist es eine Hassliebe, ist ganz klar. Mhm. Es war auch dieses Jahr wieder so 14 Tage kein Licht, sondern im Dunkeln in die Halle, im Dunkeln aus der Halle raus und abends auch noch dunkles Bier.
Selber schuld an der Stelle.
Ja, man kann sich dem schlecht entziehen, aber ja, es war eine sehr, sehr schöne Boot und wir freuen uns eigentlich schon auf die nächste.
Genauso. Das wollte ich noch hören, weil uns ging es genauso. Gut, mir gehen die Fragen aus.
Reicht ja auch.
In diesem Sinne, also wir beide sehen uns jetzt noch. Wen es noch interessieren sollte, wir machen jetzt einen Rundgang durch den Flagship Store, damit man weiß, was man sich darunter vorstellen kann. Und schauen uns das Ganze mal in Live und in Farbe an. Das findet man dann auf unserem YouTube-Kanal. Alles andere über Christian könnt ihr ihn selber fragen, wenn ihr ihn irgendwann mal anruft, ans Telefon gehen sollte. Oder ihr schaut nach dem, was er uns erzählt hat. Sprich Produkten, Reisen, Ausbildung unter
www.atlantis-berlin.de.
So viel Zeit für Werbung musste sein. Dankeschön, Christian.
Danke, Alex.